Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Ein Gesang aus der Produktion When I Saw the Sea, aufgeführt beim Theaterfestival in Avignon. Wir werden gleich darüber sprechen. Heute ging das große, traditionsreiche Theaterfestival los, unter anderem mit Ibsens Wildente der Berliner Schaubühne in der Regie von Thomas Ostermeier. Außerdem sprechen wir über den Dalai Lama, der morgen seinen 90. Geburtstag feiert. Und wir besuchen eine Ausstellung mit feministischer Kunst im Sprengel-Museum Hannover. Stand Up, der Imperativ dieser Ausstellung. Der Dalai Lama feiert morgen seinen 90. Geburtstag. Er, die Reinkarnation eines Gottes, ist für die Tibeter ein spirituelles Vorbild. Er lebt im indischen Exil. Für China ist er als Separatist eine politische Unperson. Der Dalai Lama ist ein Flüchtling, der 1989 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Ein freundlicher Friedensmahner mit einem, so heißt es immer wieder, entwaffnenden Lächeln. Gleich werde ich mit der Münchner Tibetologin Petra Maurer über den 14. Dalai Lama sprechen, über seine Rolle, sein Lebenswerk. Doch zuvor wollen wir eine Reportage hören von Benjamin Eisel aus dem chinesischen Landesteil Qinghai.
Im tibetischen Rongwu-Kloster am Rande der Stadt Tongren im Landesteil Qinghai geht es beschaulich zu. Vereinzelt sehen sich hier chinesische Touristen um. Ansonsten sind nur Einheimische unterwegs. Die Gläubigen beten, meditieren, drehen an den Gebetsmühlen und verbrennen Opfergaben. Ein tief spiritueller Ort. Der Rauch hängt tief über dem Kloster. Immer wieder sind Mönche zu sehen, die hier leben und arbeiten. Während ausländische Journalisten nicht in den chinesischen Landesteil Tibet reisen dürfen, ist es möglich, tibetische Gebiete in anderen Landesteilen wie Qinghai zu besuchen. Mit Einschränkungen und häufig unter Beobachtung der Behörden. Um die Menschen zu schützen, haben wir keine Tibeterinnen und Tibeter vor Ort direkt interviewt. In einem Tempel hängen mehrere Bilder. Mönch erklärt, wer dort abgebildet ist. Unter anderem der von Chinas kommunistischer Führung eingesetzte Panchen Lama, traditionell die Nummer 2 im tibetischen Buddhismus, nach dem Dalai Lama, dem geistlichen Oberhaupt der Tibeter. Auch ein Bild des 13. Dalai Lama hängt hier. Der Vorgänger des jetzigen spirituellen Führers der Tibeter starb 1933. Im Gegensatz zum aktuellen Dalai Lama sind Bilder von ihm in China nicht verboten. Der 14. Dalai Lama ist im Jahr 1959 aus dem von der Volksrepublik annektierten Tibet geflohen, lebt seitdem im Exil in Indien. Chinas Führung betrachtet ihn als Staatsfeind und möchte seine Nachfolge bestimmen. Eine Pressekonferenz in Peking, eingeladen hat ein staatlicher Journalistenverband. Eine seltene Gelegenheit, Li Dechang Fragen zu stellen, dem stellvertretenden Direktor des chinesischen Tibetologie-Forschungszentrums in Peking, einem staatlichen Institut, das die Positionen der kommunistischen Partei vertritt. Li versucht lang und ausführlich zu begründen, warum der nächste Dalai Lama nur in Tibet wiedergeboren werden kann, also in der Volksrepublik. Chinas Führung möchte einen Nachfolger einsetzen, der ihre Positionen vertritt, den sie kontrollieren kann. Gleichzeitig hat der im Exil lebende Dalai Lama angekündigt, sein Nachfolger könne nur in der freien Welt wiedergeboren werden. Damit meint er außerhalb Chinas. Gut möglich ist deshalb, dass es zwei Dalai Lamas geben wird, einen in China und einen im Exil. Doch wem würden die Gläubigen folgen? Für Li Dechang vom chinesischen Tibet-Forschungszentrum ist die Lage klar. Wenn es zwei Dalai Lamas gäbe, dann sei einer der Rechtmäßige und der andere sei unrechtmäßig. Wer nach den Prinzipien historischer Bräuche, religiöser Rituale und nach chinesischem Gesetz ausgewählt werde, sei der Richtige und die Gläubigen würden diesen dann auch unterstützen, so Li. Alle wüssten doch, das Zentrum des tibetischen Buddhismus liege in China und die meisten Gläubigen lebten auch dort. Chinas Staats- und Parteiführung möchte, dass ein neuer Dalai Lama aus den tibetischen Klöstern in China hervorgeht. Was sie nicht möchte, ist, dass die Welt erfährt, was genau in Tibet vor sich geht. Deswegen dürfen ausländische Journalisten in der Regel nicht in den Landesteil reisen und Touristen aus dem Ausland sich nur mit Sondererlaubnis in Reisegruppen in Tibet bewegen. Chinas Führung treibt seit Jahren eine Sinisierung Tibets voran, heißt, der Landesteil soll chinesischer werden. NGOs und Exil-Tibeter berichten von massiven Menschenrechtsverletzungen, von Unterdrückung der tibetischen Kultur, Sprache und Religion.
Tibetisches Leben in China, eine Reportage von Benjamin Eisel. Wenn wir jetzt über den Dalai Lama sprechen, werden wir über Spiritualität, Kultur und natürlich Politik sprechen, über Tradition und über die Zukunft, über seine Nachfolge, die von Benjamin Eisel ja auch schon angesprochen wurde. Am Telefon begrüße ich Petra Maurer. Sie ist Professorin für Tibetologie an der Universität in München und wissenschaftliche Mitarbeiterin der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Frau Maurer, einen schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Herr Rölke.
Als er 2 Jahre alt war, wurde das Kind einer Bauernfamilie als Wiedergeburt des 13. Dalai Lama ausgewählt. Die Rolle des 14. Dalai Lama nimmt er nun seit sage und schreibe 88 Jahren ein. Wie kann man denn diese Rolle Dalai Lama beschreiben?
Oh, das ist gar nicht so einfach. Das ist ein recht komplexes Thema. Also die Institution eines Dalai Lama gibt es eigentlich noch nicht so sehr lange, erst seit dem 16. Jahrhundert. Was viele vielleicht nicht wissen, der Titel Dalai Lama wurde erstmals von dem mongolischen Khan Altan Khan an einen geistlichen Lehrer namens Sönam Kyatso. Eine wirklich politische Institution wurde das Amt des Dalai Lama eigentlich erst mit dem großen 5. Dalai Lama, der also Tibet nochmal geeint hat.
Jetzt also der 14. Dalai Lama, und Sie haben es kurz skizziert in wenigen Sätzen, Frau Maurer, diese 500-jährige Tradition. Er ist in erster Linie für die Tibeter ein spirituelles Vorbild, kann man das so sagen?
Ja, das kann man so sagen. Der Dalai Lama wurde im Laufe seines Lebens eine Identifikationsfigur für die Tibeter. Und das gilt sowohl für die Tibeter in Tibet selbst als auch für alle Tibeter im Exil. Er hat ja 2011, wenn ich recht erinnere, auch die politischen Ämter abgegeben und widmet sich eigentlich nur noch religiösen Angelegenheiten. Vielleicht auch, um damit etwas Druck aus dieser ganzen Diskussion auch um seine Nachfolge zu nehmen.
Kann man denn beschreiben, welche Aufgaben so ein Dalai Lama traditionell und auch aktuell wahrnimmt?
Traditionell, dann ist halt die Frage, wenn wir also vom 5. Dalai Lama sprechen, der eben sowohl weltliches als auch geistliches Oberhaupt war, der hat sich natürlich auch um politische Belange gekümmert und Verhandlungen mit Fürsten, mit mongolischen Herrschern und dergleichen geführt. Der jetzige Dalai Lama hat sich irgendwie daraus zurückgezogen und ist jemand, der sich, wie gesagt, also sehr auf Friedensverhandlungen und buddhistische Lehren beschränkt.
Also er hat sich ganz stark den interreligiösen Dialog auch angestoßen. Kann man das, wenn ich Sie richtig verstehe, Frau Maurer, so sagen, dass der Dalai Lama auch selber in der Lage ist, seine Rolle ein bisschen zu suchen und zu finden und auszufüllen?
Ich denke, das ist dem Dalai Lama frei überlassen, welche Rolle er in seinem Leben irgendwie erfüllen will. Die Tibeter hatten mit diesem Dalai Lama irgendwie ein sehr großes Glück, weil er sich doch immer sehr kooperativ und interreligiös, da gibt es halt immer noch viele Zusammenkünfte, egal ob jetzt in Indien oder mit anderen spirituellen Führern. Er war da irgendwie so sehr offen und hat auch versucht, den Glauben anderer frei zu lassen und nicht irgendwie zu werten.
Wohin hat das geführt, diese Art von interreligiösen Dialog?
Welche Ziele er sich da genau gesteckt hat, das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber auf jeden Fall zeugt es von einer doch großen Weitherzigkeit und Weitsichtigkeit, jedem Menschen seinen Glauben zu lassen. Denn letztendlich gehe ich davon aus oder sehe ich das so, dass diese Glaubenssysteme letztendlich auf das Gleiche hinauslaufen, nämlich andere und mir selber nicht zu schaden. Ne?
Also das große Mitleid, das große Mitgefühl, das sind so zwei Begriffe, die auch immer ganz wichtig, ganz elementar sind, zentral sind.
Genau, der Dalai Lama gilt als eine Inkarnation des Avalokiteshvara, das ist die oberste Schutzgottheit Tibets und das ist die Gottheit des Mitgefühls. In dieser Rolle hat er sich dann wohl auch wirklich gesehen.
Frau Maurer, wir sprechen über den Dalai Lama als religiöse, aber natürlich selbstverständlich auch als politische Figur, als politischer Führer. Wenn wir mal über die Politik sprechen, die tibetische Tradition, die wird ja im Exil in Indien am Leben erhalten auch. Der Dalai Lama ist 1959 nach Indien geflogen, nachdem China einen Volksaufstand in Tibet blutig niedergeschlagen hat. Wie ist denn das tibetische Leben im Exil organisiert? Können Sie das vielleicht ganz kurz skizzieren, damit wir uns eine Vorstellung machen, ja, wie der Alltag von den Tibetern im Exil aussieht?
Hui, das ist auch eine sehr komplexe Frage und es hängt irgendwie auch sehr davon ab, wo Tibeter leben und was sie irgendwie tun. Also viele sind wahrscheinlich im Exil, sind irgendwie angekommen. Wenn ich da an Dharamsala oder an Delhi denke, Majnukatilla, Tibetan Camp früher, wo es also sehr viele Hotels gibt. Also sie gehen völlig unterschiedlichen Tätigkeiten nach. Wenn ich an Südindien denke, da gibt es halt immer noch diese Tibetan Settlements, ja, wo doch das Leben irgendwie etwas sehr schwierig ist. Es war für die Tibeter auch zum Teil sehr schwierig, sich an Indien irgendwie anzupassen, allein wegen der klimatischen Bedingungen, was zum Teil schon irgendwie Riesenprobleme auch bereitet hat. Natürlich gibt es auch Tibeter, die in Deutschland studieren oder in den USA studieren. Sie sind da schon irgendwie, ich weiß nicht, wie ich es nenne, registriert, ist irgendwie zu viel, aber es ist halt immer noch ein Leben im Exil und sie sind in einem fremden Land. Sie haben sich natürlich angepasst, wenn man das irgendwie vergleicht. Also Tibeter in Indien, klar, sprechen irgendwie Englisch, je nachdem, wo sie wohnen, eben Hindi oder Karnataka. Und wenn man nach Tibet fährt, dann sprechen Tibeter Tibetisch und Chinesisch. Also von daher auch allein die Sprachentwicklung bei den Tibetern in Indien und in China zeigen mittlerweile, denke ich, irgendwie sehr große Unterschiede auf.
Das, was Sie jetzt skizzieren, Frau Maurer, zeigt ja gerade auch, wie wichtig es ist, so eine Identifikationsfigur zu haben, wie Sie ihn ja genannt haben, den Dalai Lama, an dem man sich gewissermaßen orientieren kann in der Diaspora.
Ja, in der Diaspora ist es mit Sicherheit irgendwie sehr viel einfacher. In Tibet ist es schwieriger. Also da gibt es immer wieder, also hatte ich jetzt auch nochmal gehört, gab es eine Festnahme von einer jungen Frau, die ein Bild, ein Foto vom Dalai Lama irgendwie bei sich hatte oder durch den Ort getragen hat. Also Abbildungen des Dalai Lamas sind verboten. Ich habe das selbst mal erlebt, dass ich auf einer Rückfahrt mit dem Bus von Tibet nach Nepal, dass der Bus durchsucht wurde, ob jemand Fotos vom Dalai Lama irgendwie bei sich hat, weil die Chinesen eben einfach ihn als Sektierer betrachten, der Unruhe stiftet.
Wir müssen vielleicht auch über eine negative Schlagzeile sprechen. Vor 2 Jahren hat der Dalai Lama einen Jungen geküsst, ihm danach die Zunge herausgestreckt und ihn aufgefordert, die Zunge zu küssen. Da stand sofort der Vorwurf einer pädophilen Handlung im Raum. Wie bewerten Sie diesen Vorgang jetzt so mit ein bisschen Abstand, Frau Maurer?
Ich denke nicht, dass es irgendwie eine pädophile Handlung war. In Tibet früher, im traditionellen Tibet, war das Herausstrecken der Zunge ein Gruß. Das war vielleicht eine unbedachte, unüberlegte Handlung, die aber ja falsches Aufsehen erregt hat für meine Begriffe.
Die Institution des Dalai Lama wird fortbestehen. Das hat der Dalai Lama Anfang Juli mitgeteilt. Wie wird denn der 15. Dalai Lama gefunden? Gibt es da ganz feste Regeln? Ich meine, vor der Papstwahl wissen wir ungefähr, wie das abläuft. Gibt es das im Fall des Dalai Lama auch?
Ganz oft war es irgendwie so oder ist es so, dass der Dalai Lama bei seinem Tod Hinweise hinterlässt, in welcher Region er geboren wird. Und dann gibt es einen Suchtrupp, der losgeht. Und also das wird sich jetzt vielleicht nochmal ändern, wenn er sagt, er wird in der freien Welt wieder geboren. Wie das dann genau abläuft, weiß ich nicht. Aber in Tibet war es eben so, dass ein Suchtrupp losging und die Gegend, in der er vorhergesagt hatte, dass er dort wiedergeboren wird, irgendwie absucht nach einem jungen geeigneten Alters. Und dann wurden diesen Kindern zum Beispiel Fragen gestellt oder ihnen wurden Gegenstände vom letzten Dalai Lama vorgelegt, die zu identifizieren waren.
Wenn Sie sagen, ein Suchtrupp wird da ausgeschickt, dann sind das Mönche, buddhistische Mönche, die eine bestimmte Qualifikation haben. Und dann habe ich auch gelesen, dass da auch Orakel eine Rolle spielen. Für mich ist ein Orakel mit der Antike irgendwie verbunden.
Wir haben ja noch in Tibet irgendwie das Staatsorakel, was auf Wunsch der Regierung immer noch angerufen werden kann und Vorhersagen irgendwie macht. Also das Orakelwesen spielt in Tibet noch eine Rolle. Meines Wissens aber wurde zum Beispiel gerade bei dem letzten Dalai, beim 14. Dalai Lama, kein Orakel befragt. Der Suchtrupp ging los anhand der Vorhersagen, die vom 13. Dalai Lama getroffen wurden.
Wir müssen jetzt noch das Stichwort China ins Gespräch einbringen, Frau Maurer. Ist denn schon abzusehen, wie die chinesische Regierung reagieren wird? Sie hat ja angekündigt, bei der Wiedergeburt des Dalai Lama ein gewichtiges Wort mitzusprechen. Wir haben das in der Reportage von Benjamin Eisel ja schon gehört. Wie schätzen Sie das, Frau Maurer, ein?
Ja, in China wird man wahrscheinlich, also ich gehe mal davon aus, einen eigenen Dalai Lama bestimmen und nicht anerkennen, was von Tibetern oder beziehungsweise auch von der Ganden Potrang Stiftung, die der Dalai Lama ins Leben gerufen hat und die er eigentlich autorisiert hat, seine Nachfolge zu finden, das wird man nicht anerkennen. Und ja, ist sehr wahrscheinlich, dass man selbst einen Dalai Lama installiert. Dazu muss man vielleicht auch wissen, dass China im Jahre 2007 eine Verwaltungsvorschrift zur Anerkennung lebender Buddhas erlassen hat. Das ist ein Erlass des Büros für religiöse Angelegenheiten, das sich eben auch vorbehält, wiedergefundene Reinkarnationen zu bestätigen oder eben nicht. Und das könnte dann hier dann eben auch nochmal greifen.
Morgen feiert der 14. Dalai Lama seinen 90. Geburtstag. Über sein Leben als religiöser und politischer Führer der Tibeter im Exil und über seine mögliche Wiedergeburt habe ich gesprochen mit Petra Maurer. Sie ist Professorin für Tibetologie an der Universität in München und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Frau Maurer, ganz herzlichen Dank. Guten Abend.
Ja, herzlichen Dank auch Ihnen.
Und jetzt schauen wir nach Südfrankreich zum Theaterfestival in Avignon. Es ist ein Festival mit unglaublicher Intensität. Mehr als 100 unterschiedliche Spielorte gibt es allein für das OFF-Programm. Neben dieser Vielzahl privat organisierter Aufführungen gibt es dann selbstverständlich auch das offizielle Festivalprogramm. Das 79. Festival d'Avignon ist die dritte Ausgabe, die der Portugiese Tiago Rodrigues leitet. Und wie jedes Jahr holt er sich dabei eine Künstlerin oder einen Künstler an seine Seite, der als Artiste Complice für einen Programmaspekt zuständig ist. Diesmal ist es die kapverdische Choreografin Marlene Monteiro Freitas. Sie zeigt zur Stunde im Papstpalast ihre Arbeit Not und hier erklärt sie, was der Titel bedeutet.
Not comme nuit dans le créole du Cap-Vert, mon pays d'origine, phonétiquement similaire comme not.
Not heißt Nacht im Kreolisch der kapverdischen Inseln, wo ich herkomme. Das klingt ganz ähnlich wie das altnordische Not, die Göttin der Nacht in der nordischen Mythologie. Dies ist die Grundlage unserer Recherche, genauso wie die Geschichten aus Tausend und einer Nacht. An der Nacht interessiert mich dieser Spannungszustand zwischen Abend- und Morgendämmerung, zwischen Licht und Dunkel. Ein Bereich, in dem der Unterschied zwischen Fiktion und Wirklichkeit verwischt wird und Raum entsteht für ein Spiel zwischen Identität und Anderssein. Und Tausend und eine Nacht ist ja im Kern eine Konfrontation von Tod und Leben, Schrift und Wort, dem Festen und dem Beweglichen. Hier wird das Überleben zu einer Frage von Kreativität und Vorstellungskraft.
Marlene Monteiro Freitas über ihre Produktion Not, die zurzeit noch im Papstpalast in Avignon aufgeführt wird. Eberhard Spreng ist von dort jetzt live zugeschaltet. Er hat für unser Gespräch die noch laufende Aufführung verlassen. Herr Spreng, einen schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Rülke.
Licht.
Es wird ein bisschen laut hier an der Stelle, wo ich bin, weil vom Papstpalast selbst, vom Ehrenhof, schallt es durch einen großen Torbogen zu dem Ort, an dem ich gerade bin.
Das kann man aber zum Glück nicht hören. Also wir können Sie gut verstehen, Herr Spreng. Licht und Dunkel, Fiktion und Wirklichkeit, hat Freitas gesagt, eben in diesem O-Ton. Schildern Sie uns doch Ihre ersten Eindrücke von dieser Produktion. Wovon handelt das Stück?
Also das, was sie uns eben im O-Ton erklärt hat, ist natürlich jetzt erstmal ihr persönliches Moodboard. Also das sind so Ideen und Gedankenlinien, denen sie möglicherweise gerne gefolgt ist in der Probe. Was wir dann sehen, hat sehr wenig mit dem zu tun, was sie eben gesagt hat, und hat auch relativ wenig mit Tausend und einer Nacht zu tun. Wir bekommen hier keine Geschichten erzählt aus diesem alten, wunderbaren Märchen- und Geschichtenerzählbuch. Wir sehen eine ein sehr modernes Dekor mit lauter weiß gestrichenen Gittern. Einige Betten, einige Feldbetten stehen herum. Und dann treten Figuren in Masken auf die Bühne, bewegen sich puppenartig, grotesk eigentlich. Und ebenso wie in anderen Choreografien von Freitas ist das Groteske, das Parodistische, ja das Karnevaleske eigentlich immer ihr Hauptaugenmerk. Und so ist dann auch eine der ersten Aktionen, dass eine dieser puppenhaften Figuren den Darm entleert, in einen Nachttopf, mit diesem Nachttopf dann durch das Publikum geht und einigermaßen provozierend immer wieder an diesem Nachttopf nascht und den vermeintlichen Inhalt dann über die Köpfe des Publikums ausbreitet. Also das sind Provokationen, die man von Freitas auch kennt und die in dieser Aufführung auch wieder eine Rolle spielen.
Also soweit die ersten Eindrücke von dieser Produktion Not von Marlene Montero Freitas aus von den Kapverden. Herr Spreng, lassen Sie uns mal über zwei weitere Arbeiten sprechen, die Sie heute schon am ersten Tag gesehen haben. Der libanesische Choreograf Ali Shahrour hat mit seinem Gastspiel When I Saw the Sea den arabischen Programmschwerpunkt eingeläutet. Das Arabische ist ja in diesem Jahr Gastsprache und Programmschwerpunkt des Festivals. Zu Beginn unserer Sendung haben wir auch eine Sängerin dieser Produktion intensiv und meditativ singen gehört. Was war das denn für eine Mischung aus Tanz, Musik und Schauspiel?
Es war vor allem ein großes Ritual, unterstützt durch eine Musikerin und einen Musiker. Es sind drei Frauen auf der Bühne, deren Schicksal es ist, in libanesischen Familien Dienst getan zu haben. Und sie sind in einem sogenannten Kafala-Prinzip oder System gefangen. Das heißt, dass Dienstboten zum Beispiel oder Dienstmädchen in dem Fall quasi wie Leibeigene den Anweisungen ihrer Dienstherren unterworfen sind. Das ist ein besonderer Status, den es in Europa so hoffentlich ja nun nicht gibt, den es aber im Libanon, unter dem sehr, sehr viele Menschen leiden, die dort eigentlich als Geflüchtete rechtlos werden. Und dieser Zustand wird jetzt quasi in Musik und ganz wenig Tanz, in sehr, sehr suggestiven Musik überwunden. Es wird aber auch gleichzeitig doch auch wieder gezeigt, dass auch innerhalb des künstlerischen Ausdrucks die alten Leidensprozesse, die schematischen Handreichungen, die Haushaltsarbeiten wieder auftauchen. Es war ein gewaltiger, großer und sehr intensiver Start in dieses Festival.
Und nun zu Thomas Ostermeier. Er feiert in diesem Jahr mit seiner Berliner Schaubühne eine Premiere in Avignon. Ibsens Wildente wird in deutscher Sprache vom Ensemble der Schaubühne gespielt, vor der Berliner Premiere dann im Herbst. Ostermeier will damit an einen Festivalerfolg von 2012 anknüpfen, als er in Avignon mit Ibsens Ein Volksfeind gastierte. Das ist jetzt 13 Jahre her, Herr Spreng. Ist ihm ein ähnlicher Erfolg wie damals gelungen?
Leider überhaupt nicht. Also er versucht anzuknüpfen an eine Zeit, in der er künstlerisch, glaube ich, sehr, sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekam und sehr, sehr erfolgreich war. Der Volksfeind, eine seiner großen Inszenierungen, war in Avignon ein großer Erfolg, war auch eine Aufführung, in der dann innerhalb der Aufführung mit dem Publikum diskutiert wurde. David Ruland hat das damals ganz wunderbar gemacht. Auch das passiert in dieser Weltente einmal ganz kurz auch, wo nämlich dann Marcel Köhler plötzlich das Publikum auffordert, über Wahrheit und Lüge in Familiensystemen nachzudenken. Er ist ja die Figur, der die Ekdals in eine gewaltige Bedrängnis bringt, weil er mit einem Wahrheitsanspruch deren Familienlüge, Lebenslüge aufdeckt und die ganze Familie damit in ein unglaubliches Unheil stürzt. Das Merkwürdige in Thomas Ostermeyers Inszenierung ist, dass er diesen alten Stoff, der ja eigentlich so ein bisschen aus dem Beginn der Psychoanalyse stammt, jetzt in so eine Art Wohnküchen-, Wohngemeinschaftssituation der 70er Jahre verfrachtet, wo man dann das Gefühl hat, dass keine der Figuren auch nur in irgendeiner Form in die Position des Familiensystems, die er eigentlich repräsentieren soll, also Großvater, Vater, Tochter, tatsächlich spielt, sondern in einer Form von merkwürdig ironischer Gebrochenheit eigentlich aus allen Zeiten herausfällt. Also der poetische Schwerpunkt, der politische Schwerpunkt dieser Aufführung scheint mir ein bisschen verrutscht. Das ist weder Ibsen, noch ist es eigentlich so ein Wohngemeinschaftsdiskussionsstück der 70er Jahre geworden. Etwas dazwischen, eine ganz merkwürdige Aufführung.
Auftakt des Theaterfestivals in Avignon die erste Produktion, unter anderem die Wildente der Berliner Schaubühne in der Regie von Thomas Ostermeier. Die Produktion hat dann im Herbst in Berlin Premiere. Live aus Avignon war das Eberhard Spreng. Herr Spreng, ich danke Ihnen. Guten Abend.
Sehr gerne. Guten Abend nach Berlin.
Wenn wir jetzt von der Ballroom-Szene hören, dann geht es nicht um einen Ballraum, mit dem Tänzerinnen und Tänzer mit Gesellschaftstänzen schwungvoll die Tanzbeine schwingen. Nein, die US-amerikanische Ballroom-Szene hat ihre Ursprünge in der LGBTQ-Szene in New York. Da hat das Tanzen auch etwas mit Wettbewerb zu tun, mit Mode, Catwalk, Posing. Und wie in der Modeszene mit den Modehäusern gibt es auch in der Ballroom-Szene sogenannte Houses mit wohlklingenden Namen. Jetzt hat sich zum Ende der Fashion Week im Berliner Theater Heppel am Ufer Hau die Ballroom-Szene getroffen. Auch ein paar Stars der queeren Subkultur aus New York sind gekommen, um mit den europäischen Ballroom-Geschwistern zu feiern und zu erzählen, wie alles anfing. Fierce Foundations, grimmige Fundamente, lautet der Name des Festivals mit Workshops, Panels, einer Konferenz und zum Finale dem Revolution Ball am Sonntagnachmittag. Gerd Brendel hat am ersten Tag zugehört.
Ballroom Culture, die Gegenkultur afroamerikanischer und latinoamerikanischer Transfrauen und Schwuler zur heterosexuellen weißen Ausgehkultur, geht zurück auf die Drag Balls, die Fummelbälle im Harlem, im New York der 20er Jahre. In den 70er Jahren entstand daraus ein ganz eigener Tanzstil, das Voguing. Voguing von der Modezeitschrift Vogue, die bis dahin nur weiße Models auf ihren Titelseiten präsentierte. In den Ballrooms kombinierten die Tänzer, Tänzerinnen die Posen der Mannequins zu einem wilden Ausdruckstanz zu Disco, House und Breakbeats. Ballroom war und ist immer mehr als Show und kulturelle Aneignung von unten.
Ballroom historically has always been part of the black struggle for freedom.
Sondern auch immer Teil des schwarzen Befreiungskampfes, sagt Michael Robeson, Ballroom-Veteran und House of Maison Margiela, Gründungsvater. Die Houses, die Häuser, deren Mütter und Väter selbstbewusst ironisch Luxusmodemarken als Namensgeber in Besitz nehmen, entstanden als Alternative zu den biologischen Familien, die ihre schwulen oder trans Kinder verstießen. Es war die Zeit der AIDS-Krise in den USA. Und schwarze Transfrauen und Schwule aus der Ballroom-Community kämpften an vorderster Front für Zugang zu Behandlung und Medizin. Fast 40 Jahre später sitzen Michael Robeson und andere Hausväter und Mütter aus den USA im Berliner Off-Theater Hau auf der Bühne und erinnern daran, dass die Kämpfe von einst noch längst nicht gewonnen sind. Eingeladen hat sie das Berliner Iconic House of Saint Laurent, denn auch hierzulande wächst die Ballroom-Community. Längst haben sich auch weiße und schwarze Cis-Frauen die Subkultur angeeignet und Ballroom ist noch inklusiver geworden. Viele teilen ähnliche Diskriminierungserfahrungen wie damals in New York.
Na, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Transperson bin und dazu bin ich auch noch schwarz, dann habe ich einerseits mit Rassismus zu tun, andererseits natürlich auch mit Transfeindlichkeit.
Georgina Philp hat das, wovon sie erzählt, am eigenen Leib erfahren. Die klassisch ausgebildete Tänzerin erlebte die Ballroom-Szene zum ersten Mal auf Besuch in New York und veranstaltete 2012 den ersten Berliner Ballroom und gründete das House of Saint Laurent. Mittlerweile sind sie und die Mitglieder gefragt bei Theaterfestivals und für Reklameclips. Die Grenzen zwischen kultureller Aneignung und kultureller Enteignung sind fließend geworden. Und wie steht es um die Aneignung anderer Einflüsse? Gibt es mittlerweile einen Berlin-Style bei den Bällen? Immerhin, die türkisch- und arabischstämmige Queer-Community hat längst ihre eigene Ballkultur gefunden mit Drag-Queens und Schwulen, die zum Beispiel Bauchtanz für sich reklamieren.
Ja, also ich würde sagen, einerseits stehen wir natürlich so ein bisschen in deren Fußstapfen, aber Ballroom ist halt anders.
Ballroom ist halt nicht nur zusammen tanzen, sondern sich gegenseitig etwas vortanzen.
künstlerisch gesehen einfach eine große Performance und dann ist es ja auch noch ein Wettbewerb.
Die Tänzerinnen der einzelnen Häuser treten in unterschiedlichen Kategorien gegeneinander auf.
Es gibt Runways, es gibt Realness, es gibt Fashion, Best Dressed.
Auch beim Abschlussball des Berliner Festivals im Hau am Sonntag. Aber egal, ob als Trans, Mann, Frau oder keiner von allem, im Ballroom geht es nicht darum, irgendeine Rolle auf der Bühne zu spielen, sondern die ureigene zu finden und auszudrücken.
Es geht um mehr als die Höchstbewertung von der Jury,
beschwört Tabitha González vom House of Maison Margiela, ihr Publikum im Berliner Haus.
Um mehr als die Preispokale. Es geht darum, auf dem Floor authentisch, selbst zu sein. Wenigstens für die 8 oder 12 Stunden, die man hier ist.
Pathos mit Gefühl, auch das gehört zu Ballroom. So wie die Diva-Attitüde der Ballroom-Stars und der Predigerton der Veteraninnen. Darauf ein Halleluja. Und einmal um die eigene Achse wirbeln.
In den 1970er Jahren begannen feministische Künstlerinnen, ihre Stimme zu erheben und in Kunstwerken und Aktionen für die Befreiung der Frau zu kämpfen, gegen die Vorherrschaft der Männer und für ein eigenes selbstbestimmtes Leben. Die Wiener Sammlung Verbund verfügt über eine einzigartige Sammlung dieser feministischen Avantgarde, aus der sie jetzt unter dem Titel Stand Up rund 160 Arbeiten präsentiert. Ein großes Fest für die Selbstermächtigung, Annette Schneider berichtet.
1975 führt die junge US-amerikanische Künstlerin Martha Rosler in einem kurzen Video ein Küchenalphabet vor. In einer winzigen Küche verwandelt sie, ohne eine Miene zu verziehen, 26 Haushaltsgeräte in Waffen gegen das Hausfrauendasein. Der Eispickel donnert auf die Tischplatte, die Reibe wird zum Folterinstrument, das Messer jagt drohend durch die Luft. Zur selben Zeit malt sich Renate Eisenegger für ihre Aktion Hochhaus das Gesicht weiß an, hockt sich in einen Hochhausflur und bügelt dessen Fußboden.
Ich wollte immer alles irgendwie auf die Spitze treiben, radikal machen. Ich will einfach verärgern.
Die Ausstellung eröffnet mit sarkastischen und beklemmenden Fotografien, Videos und Aktionen, in denen die feministischen Künstlerinnen den Irrsinn männlicher Gesellschaften vor Augen führen, die Frauen auf die Rolle der Hausfrau und Mutter reduzieren wollen. Die Antwort auf diese Zumutung zeigt Gabriele Schor, die Gründungsdirektorin der Sammlung, in den übrigen Räumen. Einen vielfältigen, oft mitreißenden Kampf für ein eigenes, selbstbestimmtes Frauendasein.
Grundsätzlich haben diese Künstlerinnen etwas Großartiges in der Kunstgeschichte geschafft. Die feministische Avantgarde hat zum ersten Mal das Bild der Frau aus der Perspektive der Frau neu geschaffen. Früher hat der Mann definiert, wie die Frau ins Bild gesetzt wird. Ab den 1970er Jahren fangen in den USA, in Europa, in Asien Künstlerinnen an, ihr eigenes Bild der Frau zu zeigen. Und das ist radikal, ist mutig.
Dabei dient vor allem Ironie als Waffe gegen das Patriarchat, mit der die Künstlerinnen über männlichen Größenwahn herziehen. Linda Bengels präsentiert sich nackt mit riesigem Dildo zwischen den Beinen. Ulrike Rosenbach greift die Macho-Pose des revolverziehenden Cowboys auf und richtet ihren Colt gegen die Männer. Andere befreien sich von Schönheitsidealen, indem sie ihre nackten Körper gegen Glasscheiben pressen und so deformieren.
Was ist der Unterschied vom Tap- und Das-Kino zum normalen Staatskino?
Und die Wiener Aktionskünstlerin Walli Export entwickelt 1968 ein Tap- und Tastkino, bei dem ihr Männer auf der Straße durch einen Karton mit Vorhang an die Brüste fassen können, was die mit geilen Blicken tatsächlich tun. Nie wieder ist die sexuelle Gewalt der Männergesellschaft, die Frauen zum Sexobjekt erklärt, treffender und ekelerregender entlarvt worden. Noch 23 Jahre später, so Gabriele Schor, fordert Österreichs erste Frauenministerin Johanna Donal im Parlament,
dass Vergewaltigung in der Ehe strafbar sein soll. Die wurde ausgelacht. Und das ist das Radikale an diesen Künstlerinnen, dass sie das Private sagen, hallo, das ist öffentlich.
Öffentlich wird auch die Entdeckung selbstbestimmter weiblicher Sexualität. Eine Fotomontage von Annegret Soltau zeigt eine riesige Vulva, aus der ein Auge blickt. Die weibliche Sexualität wird aktiv und sehend. Andere feiern das Onanieren und Judy Chicago fotografiert eine Frauenhand, die gerade einen blutigen Tampon aus der Scheide zieht. Natürlich wollte das in den 1970er Jahren niemand ausstellen, denn Galerien und Museen waren in Männerhand.
Damals haben sich die Künstlerinnen selbst organisiert. Sie haben Ausstellungen selbst gemacht, sie haben Symposien, Zusammenkünfte organisiert. Aber dann, so Mitte der 80er Jahre, als auch der Feminismus viel in der Gesellschaft erreicht hat, wurde das dann eigentlich nicht mehr rezipiert.
Dass sie nun wieder präsent sind, ist maßgeblich der Wiener Kunsthistorikerin Gabriele Schur zu verdanken. Seit 2005 baut sie die Sammlung feministischer Künstlerinnen auf. Sie führte auch den Begriff der feministischen Avantgarde in die Kunstgeschichte ein. Sie forscht weiter nach vergessenen Künstlerinnen und organisiert Ausstellungen, was heute, wo endlich auch Frauen Museen leiten, immerhin etwas leichter geworden ist.
Und es ist einfach so wichtig, dass diese Künstlerinnen in der Kunstgeschichte wahrgenommen werden, an den Kunstakademien gelehrt werden, gesehen werden ihre Werke und dass die junge Generation von Künstlern und Künstlerinnen auch das sehen. Es ist eine Emanzipationsbewegung. Und es gibt auch Mut der jungen Generation. Auch heute gibt es Grund genug, sich zu emanzipieren und auch Widerstand zu leisten.
Nur wer gesehen wird, kann Vorbild werden. Die feministische Avantgarde besaß damals keins, sie betrat Neuland. Ihre Wiederentdeckung macht sie nun selbst zum Vorbild einer starken, noch immer zukunftsweisenden feministischen Haltung, von der in Sachen provozierender, mutiger und radikaler, politisch eingreifender Kunst viel zu lernen ist.
Bis Ende September ist die Ausstellung im Sprengel-Museum Hannover zu sehen. Stand-up, feministische Avantgarde, Annette Schneider berichtete. Und nun hier ein Fazit der Blick in die Feuilletons, heute wieder mit dem Wochenrückblick von Ulrike Timm.
Ich muss mich ganz in die Perspektive des Gegners hineinversetzen, sagt Alexander Kluge im Gespräch mit der Zeit über die Kunst, Frieden zu schließen. Denn Kriege, davon ist der 93-jährige Jurist und Filmemacher überzeugt, kann letztlich niemand wirklich gewinnen. Der Wunsch nach radikaler Auslöschung des Gegners etwa verlängere den Krieg ins Unendliche und vergifte jeden künftigen Frieden. Es ist ein philosophisches Gespräch, das der Großintellektuelle Alexander Kluge mit der Zeit führt. Die aktuellen Auseinandersetzungen werden nur gestreift, aber sie schwingen stets mit. Dafür geht es einmal quer durch die Antike, von Karthago und Troja über Herakles und die Dialektik des Krieges bis hin zu Scheherazade, der Frau, die Gewalt durch ihr Erzählen zum Verstummen bringen und einen Konflikt einschläfern konnte. Ein nachdenklicher Beitrag, von dem leider wohl keiner der heutigen Kriegstreiber und Demagogen erfahren wird, trotzdem natürlich lohnend zu lesen. Man kann den Willen eines Volkes nicht durch Bomben brechen, selbst dann nicht, wenn es selbst keinen guten Grund mehr für den Krieg sieht. Man verlängert ihn dadurch nur. Unsere Putzfrau in Halberstadt, Frau Anna Will, hat einmal einen Satz gesagt, der mich sehr beeindruckt hat. An einem bestimmten Punkt des Unglücks ist es gleich, wer es begangen hat. Es soll nur aufhören. Anlass für das ausführliche Gespräch Alexander Kluges mit der Zeit ist eine Ausstellung in Chemnitz, die er eröffnet hat. Ihr Titel, wer auch immer siegt, stürzt ab. Zu sehen noch bis zum 21. September in der Neuen Sächsischen Galerie in Chemnitz. Die Zeit selbst hat sich in dieser Woche ordentlich Ärger eingefangen. Ausgangspunkt war eine Kolumne von Maxim Biller, Morbus Israel betitelt. Maxim Biller ist kein Mann der sanften Töne, schreibt Anna Fromm in der Taz und weiter. In seinen Kolumnen teilt er aus, beleidigt, schlägt auf wenigen Zeilen alles kurz und klein, was ihm zuwider ist. Die Zeit hat aber nun nach einer, so heißt es, schweren redaktionellen Panne einen Text ihres Kolumnisten kurzerhand aus dem Online-Portal genommen. Nils Minkmar fasst in der Süddeutschen Zeitung noch einmal den Stein des Anstoßes so zusammen. Zwei Passagen der Biller-Kolumne tun aber besonders weh. Einmal wird die Hungerblockade von Gaza als strategisch richtig, aber unmenschlich bezeichnet. Und am Ende kommt ein Witz, in dem ein Therapeut einem israelischen Soldaten rät, auch weiterhin auf Araber zu schießen.
Das kann man überspitzt, geschmacklos, komplett daneben finden. Mit der Depublizierung aber hat die Zeit ein Eigentor geschossen. Sabano Cema und Meron Mendel kommentieren das in der Frankfurter Allgemeinen so. Hier stellt sich die Frage, was die Zeit von ihren Lesern hält. Kann man das noch anders verstehen als Bevormundung, wenn man erklärt bekommt, dass einem ein bereits publizierter Text vorenthalten wird, weil er problematisch sei? Die publizistische Antwort hätte sein müssen, weitere, andere Stimmen zu Wort kommen zu lassen, Rede und Gegenrede zu ermöglichen, so der Tenor von Nils Minkmar von der Süddeutschen Zeitung. Er nennt das Entfernen des Textes eine Reaktion aus dem Arsenal der Spießer. Die Zeit selbst hat jetzt nachgelegt und auf einer ganzen Seite Leserbriefe zur strittigen Kolumne veröffentlicht, überschrieben charakterlos und feige, eine Leserreaktion auf die Selbstzensur. Nach so viel Konflikten sollte ein privater Umzug doch etwas völlig Friedliches, Belangloses sein. Aber nein, die Welt am Sonntag widmet dem Ortswechsel der früheren Tagesschausprecherin Judith Rakers eine komplette Seite. Rakers wird mit Hühnern, Pferd und Gemüsebeeten ihr Homefarming künftig auf Rügen betreiben, weil sie die Insel einfach so sehr gerne mag und dort Freunde hat. Das wurde sofort zum Politikum, denn im Wahlkreis Vorpommern-Rügen erhielt die AfD die meisten Stimmen, weshalb man da einigen Pressestimmen zufolge nicht hinziehen kann. Judith Rakers kontert so, Ostdeutschland zu einer No-Go-Area zu erklären, in die man als Westdeutscher nicht umziehen sollte, ist sicherlich nicht die Lösung. Ich jedenfalls empfinde es als Armutszeugnis für unsere Gesellschaft, wenn einem nahegelegt wird, doch lieber nach Mallorca zu ziehen, als in den Osten von Deutschland. Wieder Mauern in den Köpfen zu errichten, das könne doch keine Lösung sein. Zumal auch auf Rügen mit seinem starken AfD-Ergebnis sich die Mehrheit der Wähler für demokratisch gelesene Parteien entschieden hätten. Soweit menschlicher Aufruhr in unterschiedlichen Facetten, was wohl künstliche Intelligenz zu all den Konflikten sagen würde, können wir jetzt nicht testen. Aber die Frankfurter Allgemeine geht einer spannenden Frage nach. Was denkt die KI beim Spielen? Damit sie werden, was sie namentlich sein sollen, also intelligent, müssen künstliche Intelligenzen nämlich mit erheblichem Daten- und Energieaufwand trainiert werden. Mit Text, Bild, Video, kurz mit allem, was die Welt außerhalb der Schaltkreise erfahrbar macht. Die Frankfurter Allgemeine schildert als Beispiel, wie man KI, das ja nicht mehr ganz taufrische Computerspiel Pokémon, üben lässt, und da braucht sie doch recht viel Hilfe. Zu behaupten, die künstliche Intelligenz habe Pokémon selbstständig durchgespielt, würde bedeuten, einem Kind, das mit Stützrädern und mit der Hand des Erwachsenen auf der Schulter auf dem Rad sitzt, zuzugestehen, es könne schon Fahrrad fahren. Auch wenn wohl noch allerhand Luft nach oben ist, vom Stützrad zum Fahrrad geht's bei Kindern schon ziemlich schnell, oder? Übrigens ist die KI beim Spiel ein ganz schlechter Verlierer, schaltet in Auseinandersetzungen erst in den Angriffs- und dann in den Panikmodus. Aber das tun Menschen ja auch ganz gerne.
Der Blick in die Feuilletons war das mit dem Wochenrückblick von Ulrike Timm. Und das war's, unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckart Rölke. Ich danke für Ihr Interesse und wünsche Ihnen einen guten Abend.